Hallo und ein herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Lange Rede, kurzer Sinn, Leben, Leute und Liquidität. In diesem Podcast spreche ich mit Menschen, die Verantwortung übernehmen für ihr Leben, ihre Entscheidungen und oft auch für andere. Mich interessieren Menschen, die ihren eigenen Weg gehen. Menschen, die etwas aufbauen. Menschen, die Erfahrungen sammeln und bereit sind, auch für diese Seiten von Erfolg zu sprechen, über die sonst selten gesprochen wird. Denn Erfolg hat, wie wir meistens wissen, viele Facetten. Er bringt Chancen, er bringt Freiheit und manchmal verlangt er auch einen Preis. Bevor wir in unser Gespräch heute einsteigen, möchte ich eine Beobachtung teilen. Wenn ich mit Frauen über Gesundheit spreche, erlebe ich immer etwas ganz Spannendes. Viele investieren viel Zeit und Energie in ihren Körper. Sie trainieren, sie achten auf Ernährung, sie kümmern sich um ihr Wohlbefinden. Doch sobald das Gespräch auf Geld kommt, verändert sich oft die Stimmung. Plötzlich wird es leiser, vorsichtiger, manchmal sogar unsicher. Dabei gehören diese beiden Themen viel stärker zusammen, als wir vielleicht denken. Denn ein starker Körper gibt Energie und finanzielle Unabhängigkeit gibt Entscheidungsfreiheit. Und genau darüber möchte ich heute sprechen. Meine heutige Gästin ist Dr. Iris Fleumeier. Sie ist Sportwissenschaftlerin, Unternehmerin und Business-Mentorin. Seit mehr als 2 Jahrzehnten beschäftigt sie sich mit der Frage, wie Frauen ihren Körper stärken, ihre Gesundheit ernst nehmen und vor allem ein selbstbestimmtes Leben führen können. Mit ihrem Konzept Mama Fit hat sie tausenden Frauen rund um Schwangerschaft und Rückbildung begleitet und ein einzigartiges Ausbildungsprogramm aufgebaut, in dem sie Trainerinnen und Gesundheitsprofis ausbildet. Doch Iris beschäftigt sich nicht nur mit körperlicher Stärke. Ihr geht es auch um wirtschaftliche Selbstständigkeit von Frauen, um Eigenverantwortung und um die Frage, wie Frauen ihr Leben so gestalten können, dass sie nicht abhängig sind, sondern tatsächlich Entscheidungen selbst treffen können. Sie ist Mutter von 2 Kindern, erfolgreiche Unternehmerin und sie kennt auch ein Lebensmodell, das noch immer sehr selten ist. In ihrer Familie war Iris die tatsächliche Hauptverdienerin. Was das für eine Partnerschaft bedeutet, wie verändert Verantwortung den Blick auf Geld und welchen Preis zahlt man manchmal für Erfolg, darüber sprechen wir heute. Herzlich willkommen, meine liebe Iris, in meinem Podcast. Danke für deine Zeit.
Vielen Dank, liebe Moni. Also ich glaube, so bin ich noch nie angekündigt worden. Also unglaublich, was du alles aus der Kiste kramst. Vielen, vielen Dank für dieses total nette Intro. Danke.
Na, es freut mich sehr und ich muss dazu sagen, wir haben uns ja voriges Jahr im April kennengelernt bei der Business Mindset Mastery von Philipp Maratana und ich kann mich noch erinnern, bei etwas, was ich gesagt habe, bist du dann auf mich zugekommen, hast mich umarmt und hast mich sehr beeindruckt und seitdem bin ich wirklich ein Fan von dir. Ich folge dir auf Instagram, ich folge dir auf allen Plattformen und wir haben schon so oft erkannt, dass uns wirklich Themen zur finanziellen Unabhängigkeit auch verbinden. Und dann möchte ich gleich auch starten mit meiner allerersten Frage, liebe Iris. Wenn du heute auf dein Leben zurückblickst, gab es eine Entscheidung, von der du damals gar nicht wusstest, dass sie dein ganzes Leben verändern würde?
Ui, das ist eine große Einstiegsfrage. Also was jetzt beruflich gesehen mein Leben total verändert hat, war die Entscheidung, Kinder zu bekommen, weil bis zu dem Zeitpunkt war das Thema Frauengesundheit für mich eins von vielen Themen, die ich bearbeitet habe als Personal Trainerin zu dem Zeitpunkt. Aber das Thema Kinder und Schwangerschaft, also ich war ja Sportwissenschaftlerin zu dem Zeitpunkt schon sehr erfolgreich, auch mit einem anderen Business unterwegs, das sich eben speziell auf Personal Training spezialisiert hatte. Und da hatte ich auch schon Frauen, die schwanger gewesen sind und die ich begleitet habe. Aber ich habe schon gemerkt, das ist mir eigentlich total unangenehm, weil ich habe gewusst, da kenne ich mich nicht so gut aus wie in andere Bereiche, weil wir auf der Uni zu dem Thema fast nichts mitbekommen haben. Also das war, Schwangerschaft ist keine Krankheit, demzufolge gibt es keine Diagnosen und demzufolge ist es auch kein Case. Ja? Und als ich dann selber schwanger worden bin, war es natürlich noch schlimmer, weil da immer gedacht, okay, jetzt bist du Sportwissenschaftlerin und selber schwanger und kennst dich 0, Josef aus. Und da hat dann tatsächlich das Radl im Kopf so klassisch begonnen zu drehen und habe mir gedacht, okay, das gibt's jetzt überhaupt nicht. Ich habe jetzt tausende Fragen, wen soll ich jetzt fragen? Eigentlich soll ich das selber wissen. Und das hat mich dann so richtig eintauchen lassen in das Thema Frauengesundheit, wo ich gemerkt habe, boah, da ist echt so viel, da fehlt so viel Wissen, da fehlt so viel Kompetenz, nämlich nicht nur bei mir als Sportwissenschaftlerin, sondern auch bei allen anderen, die mit Frauen arbeiten in dieser spannendsten Zeit des Lebens. Also egal, ob ich mit Hebammen, mit Physiotherapeuten, mit Ergotherapeuten, Trainer, Yogalehrer, Sportwissenschaftler, ganze Palette an Gesundheitsexperten, die immer wieder auch mit solchen Frauen zu tun haben, die eben auch rund um Schwangerschaft und Geburt Fragen haben zum Training. Wie kann man sich sicher und gesund in dieser Zeit bewegen? Und da war echt Ebbe. Und ich habe gedacht, das gibt's wohl nicht. Und dann kam Gott sei Dank ein Ausbildungsinstitut auf mich zu und die wussten schon, dass wir uns mit dem beschäftigen. Und haben gesagt, könntet ihr nicht eine Fortbildung machen zum Thema, sagen wir einfach Projektname, Training in der Schwangerschaft und nach der Geburt. Ja, und long story short, diese Ausbildung gibt es noch immer, diese Fachfortbildung. Und aus dem ist dann auch meine MamaFit-Ausbildung geworden, aus dem ist mein komplettes Business geworden, weil ich gemerkt habe, da ist unglaublich viel Bedarf da. Und weil ich dann auch mit der Zeit gesehen habe, okay, das eine ist die körperliche Gesundheit. Aber ich habe auch beobachtet, auch so retrospektiv, die Frauen, die ich davor schon betreut habe, wenn es körperlich nicht passt, dann ist meistens was dahinter. Und sehr oft war es so, dass diese Frauen auch in einer gewissen Abhängigkeit gewesen sind. Und ab dem Zeitpunkt, wo wir Frauen uns entscheiden für Kinder, ist es halt häufig so, nach dem klassischen Modell, dass Frauen sich zurücknehmen, auch wenn sie vorher schon erfolgreich waren, auch wenn sie vorher schon Studium und wirklich ihr eigenes Geld verdient haben und komplett souverän dagestanden sind, plötzlich sind sie auf die finanziellen Zuwendungen ihres Manns angewiesen, plötzlich nehmen sie sich auch beruflich ein paar Jahre raus, verlieren den Anschluss und haben plötzlich keine Macht mehr über ihr eigenes Geld und damit verlieren sie auch unter Anführungszeichen die Macht, um sich auf Augenhöhe in einer Beziehung zu begegnen. Und dann darf nichts passieren, weil wenn dann irgendwo Kriseln anfängt und irgendwelche Diskrepanzen sind, dann ist immer die Person, die finanziell am längeren Ast sitzt, mit dem größeren Hebel unterwegs und so wie man in Österreich schön sagt, wer zahlt, schafft an, dann ist die Person mit der finanziell größeren Macht die Person, die auch Entscheidungen treffen kann. Und das habe ich so oft beobachtet, dass Frauen dann gesundheitliche Themen entwickeln, wenn sie eben in nicht mehr so gesunden Beziehungen sind, aber keine gesunden Entscheidungen treffen können. Und das ist für mich dann so ein weiterer Aspekt von Frauengesundheit geworden, dass ich mir gedacht habe, das muss man auch adressieren, dass Frauen flexible Lösungen bekommen in der Zeit, wo sie sich bewusst für Familie entscheiden, nicht dann später in Altersarmut zu landen, weil sie sich eben hier zurücknehmen und damit weniger Erwerbsleben und weniger Pensionszeiten und weniger eben finanzielle Zuwendungen von staatlicher Seite bekommen. Und mir ist es immer wichtig, nicht nur ein Problem anzusprechen, sondern auch eine Lösung anzubieten. Und egal, ob es jetzt ist, die Ausbildungsebene, die ich dann den Gesundheitsexpertinnen mit diesem wachsenden Interesse bei mir dann auch angeboten habe, dass sie eben auch diese Tiefe rund um Training in der Schwangerschaft und nach der Geburt selber einfach mehr Sicherheit zu bekommen mit dieser Zielgruppe, ist dann auch dieses Interesse gewachsen, okay, es muss auch irgendein Standbein dazukommen, wo es um diese finanzielle Sicherheit geht, wo die Frauen sich auch zeigen können, was sie mit der flexiblen Möglichkeit, die ihnen mit Kinderbetreuung zu Hause möglich ist, dann auch umsetzen können. Weil oft ist es so, dass gerade rund um Schwangerschaft und Geburt sich eben auch sehr viel verändert, nicht nur körperlich, sondern auch beruflich. Vielleicht passt dieses Jobmodell nicht mehr zu diesem neuen Familienmodell oder Konzept, das man sich vorgestellt hat, wie es jetzt ist mit Kindern. Und dann verändern sich viele Dinge und dann passt vielleicht auch diese berufliche Orientierung oder auch dieses Setting des beruflichen Rahmens, den man vorher hatte, nicht mehr dazu. Die Stundenausmaß passt nicht mehr dazu. Man möchte einfach auch flexibel für die Kinder da sein, wenn sie einen brauchen. Und da brauchen Frauen einfach andere Modelle. Mhm. Und da bin ich einfach froh, dass ich das nicht nur aufzeige, das Problem, vorlebe, sondern auch wirklich erfolgreich zeige, dass es geht. Ja? Und nicht nur. Wir kennen ja diese vielen Menschen, die uns auf Social Media begegnen, die dir sagen, ja okay, komm zu mir, mach das und du verdienst im Monat 10.000 Euro, tralala, und musst nichts tun dafür, einfach nur dich zurücklehnen und Fenster auf, Geld rinnt herein. Ist ja natürlich Bullshit, wissen wir alle, aber Menschen fallen immer wieder drauf rein. Und genau, das ist sicher die größte Entscheidung gewesen, um es nochmal zurückzuführen auf deine Ursprungsfrage, einfach mich für Kinder, mich für Familie zu entscheiden, weil ich hätte auch den Karriereweg gehen können. Ich hätte auch gehen können, einfach all in und auf Familie verzichten, wie viele Frauen das heutzutage auch tun. Auch ich bewerte das überhaupt nicht, das ist für mich einfach eine Grundsatzentscheidung, die jeder für sich treffen darf. Aber für mich war es beruflich auch eine ganz wichtige Weiche, die mich in dieses Feld gebracht hat, wo ich unglaublich sehe, dass ich da gebraucht werde und dass ich auch da so, ganz viel, das triggert ganz viel positiv in mir, wenn ich merke, da kann ich was bewegen und da sehe ich auch, wie Frauen einfach auch sich in die Freiheit bringen und egal in welchem Alter. Also ich habe da auch Frauen in meinem Network-Business dabei, die schon weit im Pensionsalter sind, aber die merken, dass sich einfach die Pension nicht ausgeht für das, was sie leben und wie sie leben möchten. Und da reden wir jetzt nicht von irgendwelchen Luxusdingen. Und ich möchte einfach Frauen zeigen, dass Altersarmut kein Schicksal ist, dem wir sich hingeben müssen und dass wir dann Pfandflaschen sammeln müssen, ja, damit wir unser Lebensunterhalt finanzieren können, sondern dass auch Alterswohlstand möglich ist. Und Frauen zu zeigen, dass Alterswohlstand und Wohlstand in jeder Phase des Lebens für uns möglich und auch sehr, sehr okay ist, dass wir uns das gönnen und auch erlauben und es auch einfordern in einer Beziehung. Dafür stehe ich, also dass Frauen wirklich mit der Power und mit der Expertise, die sie haben, auch Geld verdienen können, dass so viele verschiedene Wege gibt und ich auch viele verschiedene Wege schon ausprobiert habe. Damit auch eine gute Schnittstelle bin für, weil oft haben wir die Menschen in der Gesundheitsbranche, sind so im Helfenden. Ja? Die sind einfach, ich bin in einem helfenden Beruf, da darf man nichts verdienen und die würden alles am liebsten gratis machen. Und ja, kann man machen, aber davon zahlt sich halt weder Miete noch die Zahnspange der Kinder noch der Auslandsaufenthalt noch der Urlaub in Griechenland. Ja, nichts zahlt sich davon. Ja. Und darum ist es wichtig, dass man einfach auch seinen eigenen Wert erkennt und auch versteht, wie man aus der Expertise, die man hat, einen Umsatz generieren kann.
Ich finde es so genial. Ich denke mal, also jedes Mal, wenn ich mit dir rede, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr wisst ja, wenn ich mich auf das Gespräch vorbereite, telefoniere ich mit meiner Gästin und wir hätten wieder mal stundenlang reden können. Aber mir taugt ja das Gespräch so sehr mit dir, weil du genau das sagst, was ich seit 25 Jahren als Financial Plannerin wirklich predige. Ich möchte ein bisschen hier nachhaken, weil meine Hörerinnen dich unbedingt näher kennenlernen sollen. Du bist ja auf einem Bauernhof in Oberösterreich aufgewachsen und du bist ja die älteste von 4 Kindern, falls ich das richtig in Erinnerung habe. Stimmt das?
Ja.
Und das, was mich so interessiert, welche Haltung zur Arbeit, Verantwortung und Leistung hast du aus dieser Zeit mitgenommen und was davon prägt dich heute noch?
Es ist auch eine schöne Frage, weil damit habe ich ganz lang gehadert. Ja? Und da sieht man wieder, wie man einfach auch ein einen Blickwinkel drehen kann und auch dann besser verstehen kann, wenn man dann älter wird. Ja, das hat schon ein bisschen was mit dem Alter zu tun, ja.
Also, Reife, oder?
Ja, genau. Also früher habe ich mir gedacht, boah, ich war die Erste und die musste sich alles erkämpfen. Und bei mir war wirklich, also Beispiel, meine Mutter hatte mir damals verboten, da sind in die Schule immer so Menschen gekommen, die Filme präsentiert haben. Ja, das letzte Einhorn wurde da als Film, als Kino für die ganze Volksschule präsentiert. Und mit so großen Filmrollen und der ganze Turnsaal war mit den Schulbänken ausgekleidet und alle Kinder durften da hingehen, nur die Iris nicht, ja? Weil meine Mutter ins Mitteilungsheft reingeschrieben hat, sie ist nicht dafür, dass die Kinder so viel Fernsehen, weil sie schauen eh zu Hause schon so viel, also sie möchte nicht, dass das Kind da bei dieser Filmvorführung dabei ist. Und ich musste dann mit einem anderen Jungen, wo die Familie sich's nicht leisten konnte, also es war bei uns nicht das Thema, dass man sich's nicht leisten konnte, die konnten sich's nicht leisten, und ich musste in der Klasse sitzen und Lückaufgaben lösen. Das waren, für alle, die es nicht wissen, so Klebeplättchen, die man Mathematik- oder Deutschaufgaben, und da musst du dann schauen, ob das richtige Puzzle dann rauskommt. Jedenfalls musste ich 2 Stunden Lückaufgaben lösen und ich bin meiner Mutter lange Jahre böse gewesen darauf, dass ich nicht das letzte Einhorn dort gesehen habe, und ich habe da volle Obsession entwickelt für diesen Film. Und jetzt verstehe ich aber, und da gibt's viele Anekdoten, wo ich mir ganz viel erkämpfen musste. Den Auslandsaufenthalt nach England, wo die Schule so einen London-Aufenthalt gemacht hat. Ich weiß nicht, wie viele Nächte ich da geheult habe und gestritten habe mit meinen Eltern, dass ich das durfte. Wir mussten zu Fuß in die Schule gehen, und ich habe 3 Geschwister. Und die jüngste Schwester ist 14 Jahre jünger als ich, ja. Also die durfte zum Frühstück schon fern sein, so viel zum letzten Einhorn-Drama. Die wurde jeden Tag in die Schule geführt mit dem Auto. Ja, also die musste gefühlt um nichts kämpfen. Ja, und jetzt kommen wir aber zum springenden Punkt. Dass ich immer kämpfen musste für alles, nie auf Urlaub gefahren wird, weil wir einen Bauernhof hatten. Viele Dinge einfach selbstverständlich waren, mithelfen zu Hause, jeden Tag mitzuarbeiten auch, also wirklich körperliche Arbeit jeden Tag, das war ganz selbstverständlich, ja. Und das erlebe ich heute aber als großes Geschenk, weil ich damit gelernt habe, du schaffst nur etwas, wenn du auch den Mut hast und auch die Kraft und das Durchhaltevermögen, etwas lang zu tun, auch wenn es anstrengend ist, auch wenn du dich nicht immer danach fühlst, auch wenn du nicht immer Lust hast. Es ist die Arbeit zu tun. Punkt. Ende der Geschichte. Und das beobachte ich bei so vielen Menschen heutzutage, dass die sehr, sehr schnell von etwas abfallen. Ja? Also dieser Cancel Culture, dieses Cancel-Culture-Thema, was wir kennen, wo Menschen einfach von einer Sache zur nächsten hupfen und nichts durchhalten, weil immer wenn es anstrengend wird, dann hören wir wieder auf. Das ist mir komplett fremd. Ich habe es auch nie verstanden. Also ich habe ganz lang auch, bin ganz lang schon auch im Ausbildungswesen, und da gab es immer wieder Menschen, die bei mir Ausbildungen gemacht haben. Und auch auf der Uni, wo ich Ausbildungen geleitet habe, die haben die Ausbildung entweder nicht fertig gemacht. Verstehe ich schon mal überhaupt nicht. Wenn ich was anfange, muss ich das fertig machen. Da ist mein innerer Monk noch nicht befriedigt sonst, ja. Und gleichzeitig, wenn sie es fertig gemacht haben, haben viele dann nichts damit gemacht. Zum Beispiel, sie haben eine Fitnesstrainerausbildung gemacht, eine Pilates-Trainerausbildung, eine Gesundheitscoach-Ausbildung und haben damit dann nichts gemacht. Ich verstehe es nicht. Erklär es mir. Also, es ist mir unschlüssig. Wie kann ich Zeit und Geld investieren in was und dann nichts machen? Ja. Für mich war immer schon während der Ausbildung klar, okay, wie werde ich das danach monetarisieren? Oder schaffe ich es vielleicht schon während der Ausbildung, es wieder zurückzuverdienen? Und ich habe mir 1000 Gedanken gemacht und Konzepte und Ideen und auch sofort in die Umsetzung gegangen. Und so sind auch meine Ausbildungen. Das ist kein Theorie-Blabla. Also ich bin nicht die Theorie-Tante, die stundenlang Theorie erzählt, sondern bei mir geht es sehr schnell in die Umsetzung, sehr schnell ins Anwenden, weil nur das dann tatsächlich Umsatz bringt. Ja, Umsetzen kommt von Umsatz generieren, und das ist ein Ding, das zusammenhängt. Und das ist das ist so, woher ich gekommen bin und wo ich auch jetzt froh bin meinen Eltern gegenüber, dass da Hindernisse waren, weil mich das zu dieser Person gemacht hat, wo ich jetzt stehe. Also wenn du jetzt zu mir sagst, na ja, das ist aber ganz schön schwer, das wirst du nicht schaffen, dann sage ich, ich zeig's dir, ja.
Wenn du bereit bist, es zu tun. Und genau. Durchzuziehen, ja. Also das ist, glaube ich, auch, wir reden immer vom Zeitgeist. Wir diskutieren, der Thomas und ich, gerne mit anderen Menschen darüber. Merke ich auch bei vielen Eltern, es soll ja Spaß machen. Meine Kinder sollen das machen, was ihnen Spaß macht. Nur, wenn ich das falsch verstehe, Spaß zahlt die Rechnungen nicht. Ja, und ich erlebe es auch immer wieder, dass wirklich auch erwachsene Menschen, stell dir vor, mit wirklich 49 Jahren weiterhin ein monatliches Sponsoring bekommen von ihren Eltern, weil sie ihre eigene Familie finanziell nicht tragen können. Ja, mhm. Aber das ist ein anderes Thema. Du hast schon so viel erwähnt, dem ich nur zustimmen kann. Ich möchte mit dir über etwas reden, weil viele feiern Erfolge, kaum jemand spricht aber über die Rechnung. Mhm. Und wenn man da ganz ehrlich auf deinen Weg schaut, ja, welche Rechnung hast du für deinen Erfolg bezahlt?
Also es gibt ein schönes Buch in meiner Branche, das heißt Pay the Fucking Price, ja, und es gibt immer einen Preis zu zahlen, ja, es ist immer ein Preis zu zahlen, und ich habe mich irgendwann verabschiedet von dem Modell von Schuld und Opfer. Ja, also es gibt nicht, okay, das ist der Schuldige und das ist das Opfer und jetzt haben wir das aufgelöst, weil jetzt ist es klar. Ja, so hätte es die Gesellschaft immer gern und so wird es uns auch sehr oft und gerne verkauft. Ich liebe das System und auch die Perspektive, Dinge als Verantwortung, vor allem im Verantwortungsmodell zu betrachten. Ja, das heißt, es gibt überall Verantwortlichkeiten und wenn ich bereit bin, die Verantwortung für den Outcome, wo ich jetzt bin, zu übernehmen, dann weiß ich auch, okay, das, was ich getan habe und wie ich reagiert habe und agiert habe, ist immer das, wo ich jetzt stehe, ist die Summe der ganzen Entscheidungen, für die ich jetzt die Verantwortung zu tragen habe. Ja? Und was mein größter Preis ist, den ich zu bezahlen hatte, war, dass dieses Konzept von einer Familie mit zwei Kindern und einem Haus und einem Garten und einer glücklichen Beziehung bis zum Ableben, dass ich habe ganz lang den Begriff des Scheiterns verwendet. Ich würde es jetzt nicht als Scheitern sehen, sondern es hat sich nicht als langfristig erfolgreich herausgestellt, weil wir beide irgendwann vergessen haben, uns auch als Paar zu sehen und gut zu kommunizieren miteinander und die Bedürfnisse und auch die Ausrichtung des anderen nicht mehr so wahrgenommen haben, sondern unser Familienmodell mehr als Management-System betrachtet haben. Das heißt, wir haben jetzt diese Familie, diese zwei Kinder und auch ein Business gemeinsam, was natürlich der Overkill war, ja. Und gleichzeitig noch verschärfend dazu, ich war der Hauptverdiener in diesem System, was natürlich total untypisch ist, und gleichzeitig aber auch wieder zeigt, wie schwierig es scheinbar auch in unserer Gesellschaft verträglich ist, wenn Männer nicht die finanzielle Obermacht haben. Weil ich sage immer, wenn es umgekehrt gewesen wäre, dann wäre es halt einfach so klassisch gewesen. Ja, irgendwann ist sie halt einfach unglücklich und bricht halt aus und sucht sie einen anderen und dann war es das. In dem Fall war es halt umgekehrt und er hat mir ganz lang den Rücken freigehalten, hat sich sehr für die Kinder eingesetzt und da bin ich ihm auch sehr dankbar. Und es war auch wirklich eine sehr lange und gute Beziehung. Wir waren 25 Jahre zusammen und über 15 Jahre verheiratet. Also wir haben auch sehr viel aufgebaut und richtig gute Zeit gehabt. Aber wir haben es irgendwann verabsäumt, den Punkt zu sehen, wo wir beide abgebogen sind. Emotional, von der Kommunikation und uns nicht mehr als Paar gesehen haben und dieser Paarzeit auch wirklich keinen Raum mehr gegeben haben. Aha. Und das ist definitiv, wenn ich jetzt jungen Eltern einen Tipp mitgeben möchte, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man sich einfach auch außerhalb dieses Familienkonzepts noch immer als Paar wahrnehmen darf und soll und muss eigentlich, verwenden muss nicht oft, aber in dem Fall ist es ein Muss, weil das der Garant dafür ist, dass man einfach connected bleibt, ja, dass man eine Verbindung hält, weil ehrlich, die Beziehung, wenn du sie lebenslang haben möchtest, wird länger sein als die Zeit, wo die Kinder uns sehr viel brauchen. Und wenn wir aber in dieser Zeit, wo die Kinder uns sehr viel brauchen, nur den Fokus auf die Kinder legen und uns dabei komplett verlieren und dieses Paarthema komplett vergessen, und das reicht nicht, ein-, zweimal im Jahr miteinander essen zu gehen und einen Wellness-Wochenende-Trip zu machen. Das ist nicht genug, ja, sondern es braucht wirklich diese Daily Attention und dieses Wertschätzen dessen, was der andere leistet für die Familie, für die Beziehung. Und wenn sich diese Wertschätzung verliert und dieses Verständnis auflöst, dann verlierst du dich auch in dieser Beziehung. Und das ist definitiv etwas, wofür ich und auch mein Ex-Partner Verantwortung übernehmen dürfen, dass wir hier an dem Punkt nicht früh genug die Handbremse gezogen haben, uns da wirklich ehrlich zu begegnen. Und genau, also wir haben ein gutes Outcome gefunden. Wir haben auch eine 50-50-Betreuung der Kinder. Er ist ein super Papa. Das läuft wirklich sicher besser als in anderen Beziehungen, weil wir eben hier dann auch gesehen haben, okay, weg von diesem Schuld und Opfer, das auch von meiner Ursprungsfamilie sofort eingefordert worden wäre. Wer ist eine Schuld? Wer hat vielleicht das und das und das? Nein, okay. Es geht einfach um Verantwortung. Und genau.
Darf ich da gleich nachhaken? Glaubst du, dass unsere Gesellschaft wirklich schon aushält, wenn eine Frau erfolgreicher ist als ihr Partner? Oder wird sie dafür immer noch subtil bestraft?
Du kriegst andere Fragen als Frau, wenn du erfolgreich bist. Also du, ich weiß nicht, ob du den Podcast von der Mari Lang kennst. Frauenfragen kann ich hier sehr empfehlen zu diesem Thema, ja, ja. Weil sie dort sehr erfolgreiche Männer Frauenfragen stellen, ja, die Männer eben nie gestellt bekommen, solche Fragen. Und das ist genau die Antwort auf diese Frage, die du stellst, ja. Weil wir sind noch weit nicht dort, wo wir sein sollten. Wir sind bei weitem noch nicht in diesem Status der Gleichstellung, weder finanziell noch, was die Aufgabenaufteilung anbelangt. Frauen werden einfach auch viel mehr be- und verurteilt öffentlich, wenn sie etwas tun oder lassen. Das heißt, sie kriegen auch ungefragte Ratschläge, die Dinge, die Männer nie gefragt bekommen, ja. Und andererseits werden Männer für Dinge hochgelobt, die für Frauen selbstverständlich sind.
Genau.
Ja? Also wenn ein Mann mit einem Kinderwagen einkaufen ist, genau, und spazieren, mhm, und am, mhm, Spielplatz, dann ist er der volle, genau, Held, ja. Mhm. Und alle hängen, ah, so, du bist so ein super Papa und so, mhm, klasse und Wahnsinn, und, mhm, du kümmerst dich um das Kind und was, deine Frau kann jetzt 3 Stunden Kaffee trinken gehen und zum Friseur und du passt auf das Kind, auf Wahnsinn.
Super, oder?
Unglaublich, ja. Aber ich mir denke, ja, okay, finde den Fehler, ja. Also das ist definitiv noch nicht angekommen, dass es ganz normal sein muss, dass ein Mann im Haushalt auch seine Tätigkeiten macht, dass ein Mann sich auch um die Kinder kümmert, dass ein Mann einkaufen geht, dass ein Mann zum Zahnarzt geht mit den Kindern, dass ein Mann lernt mit den Kindern und zum Elternsprechtag geht und all diese 1000 Dinge, die halt bei Frauen so den ganzen Tag hin und her fetzen, ja genau, dieses Mental Overload, das hat den Ursprung genau darin, dass wir Frauen dann versuchen, beides zu sein. Und das ist echt, das ist nochmal auch eine Antwort auf die vorige Frage, du kannst nicht 100% alles haben. That's the fucking truth, ja. Ja? Du kannst nicht 100% Mama sein und alles erfüllen, was eine perfekte Mama macht, ja. Den perfekten Haushalt, immer frisch kochen und die Kinder immer sauber und alles tippitoppi und erfolgreich im Business sein.
So, ja. Abstriche machen.
Genau, richtig.
Ja. Und das tun halt 80% und dann immer mehr diese 100.
Und ich habe mich ganz lang nicht getraut zu sagen, dass meine Kinder nicht immer meine oberste Priorität sind, sondern oft einmal das Business, weil ich habe ein Business aufgebaut, ich habe Verantwortung für Mitarbeiter gehabt, ich habe Verantwortung für Menschen gehabt, die dadurch einen Job gehabt haben, und Ja, ich habe auch Verantwortung für meine Kinder und darum bin ich total froh. Du hast erst gerade schon erwähnt, wir sind gemeinsam in der Business Mindset Mastery beim Philipp Barnathaner und der hat das Konzept uns erklärt von der horizontalen Priorisierung. Das heißt, ich darf im Business 100% Businessfrau sein und ich darf zu Hause 100% Mama sein. Ich muss mich nicht entscheiden müssen, ob ich das eine oder das andere bin, sondern wenn ich hier bin, bin ich 100% hier in diesem Interview-Setting jetzt hier bei dir, präsent, 100%. Und wenn ich zu Hause bin und meine Kinder mich brauchen und da sind, dann bin ich 100% Mama. Und wenn ich in meinem Business bin, bin ich 100% für meine Mentees da, für meine Businesspartner, für meine Kunden. Das ist das Modell des horizontalen Priorisierens, das uns so viel Entspannung ins System bringt. Und das ist nur ein Gedankenmodell. Und das ist, wie einfach es eigentlich wäre, sich diesen ganzen Brainfuck, den wir oft einmal haben, wegzunehmen, wenn wir es einfach aus einer anderen Brille anschauen.
Genau diesen Satz möchte ich einfach so stehen lassen, ja? Weil er genau richtig ist. Fokussiert sein. Also mir macht es ja ganz, ganz narrisch, muss ich auch dazu sagen, wenn ich mich mit jemandem treffe, und dann liegt das Handy daneben und permanent wird aufs Handy geschaut. Mhm. Und ich finde das, also mir gegenüber auch nicht als wertschätzend.
Ja.
Ich finde das mir gegenüber respektlos, weil wenn ich mir die Zeit nehme, und Zeit ist aus meiner Sicht heute schon ein sehr kostbares Gut, ja, dann will ich im Fokus sein. Ich möchte dir aufmerksam zuhören können. Ich möchte wirklich auch, dass du mich spürst in meiner Mimik, in meiner Gestik und in egal was, ja, oder wenn ich zum Beispiel meine Enkelin habe, so wie dieses kommende Wochenende, dann ist es klar, da gibt's kein Handy, da gehören diese 24 Stunden meiner Enkelin. Und da gibt's nichts anderes, ja.
Ja.
Also da kann ich dir nur zustimmen. Bitte, Iris, lass uns auf etwas zurückkommen, was du mir im Telefonat gesagt hast, was mich so fasziniert hat. Nämlich, dass auf der Uni hat euch ja schon der Professor gesagt, ihr müsst euch euren Job kreieren. Und es war bei dir, kann ich mich erinnern, dass du mir gesagt hast, es war klar, dass du in die Selbstständigkeit gehen musst, weil es keine andere Möglichkeit gibt. Und dazu eine Frage, welche Wahrheit über Selbstständigkeit würdest du jeder Frau vor dem Start sagen, auch dann, wenn sie vielleicht noch einmal darüber nachdenkt, ob sie diesen Weg wirklich gehen soll, mit deiner Erfahrung?
Es werden so viele Hürden und Hindernisse kommen. Werde dir 100.000% klar, warum du das machen willst. Weil dieses Warum, das du hast, da loszugehen, das wird dir helfen, über jedes Valley of Despair, über jede Hürde, über jedes Hindernis. Und es werden Hunderte von diesen Dingen kommen, die du jetzt noch gar nicht erahnen kannst, was da alles daherkommen wird. Weil wenn du es wüsstest, würdest du nicht anfangen. Das heißt, du brauchst ein richtig, richtig starkes Warum, das dich emotional total abholt, das also so dieses berühmte Why that makes you cry, also das ist richtig, also wo du weißt, ich muss das machen, weil ich habe so einen inneren Drang, das zu machen, weil niemand anderer macht und ich diene damit so vielen Menschen, wenn ich das mache, wenn ich das sage, wenn ich das tue, wenn ich das auf die Welt bringe. Wenn du das nicht hast, dann geh wieder zurück in dein Angestellten-Dasein und geh in das sichere Nest, weil es werden diese Momente kommen, wo du alles hinschmeißen wirst. Und die werden oft kommen. Mhm. Und wenn du da nicht stark genug verankert bist mit deinem Warum, dann wird es schwierig.
Darf ich bitte aber hier schon ergänzen, das ist mir sehr, sehr wichtig. Es wird ja immer suggeriert, das Angestelltenverhältnis ist sicher, gerade in diesen, aus meiner Sicht, meiner Empfindung, wirtschaftlichen schwierigen Zeiten erlebe ich, dass das Angestelltenverhältnis nicht so sicher ist. Und ich höre immer wieder in meinen Jahresgesprächen, dass wirklich namhafte Firmen Mitarbeiter abbauen, auch Mitarbeiter tatsächlich abbauen, die jahrelang schon hier sind, weil die Kostschere wird zuerst immer bei den Mitarbeitenden angesetzt. Das muss man auch sagen. Also ich möchte hier in diesem Podcast nicht den Eindruck erwecken, das ist mir ganz wichtig, dass das Angestelltenverhältnis Sicherheit bietet, weil das ist genauso wenig wie in der Selbstständigkeit. Nur Selbstständigkeit bedeutet Eigenverantwortung zu übernehmen. Und ich sage immer, deswegen liebe ich es, seit 25 Jahren meine Berufung leben zu dürfen. Ich habe nicht jemanden anderen, den ich die Schuld zuweisen kann, sondern ich darf mich vors Spiegelbild setzen und darf mich immer wieder hinterfragen, habe ich wirklich alles dafür getan, was in meinem Rahmen der Möglichkeiten steht, um erfolgreich zu sein. Ja. Ja. Und da ist mir ein ganz wichtiges Thema noch, was ich dich fragen möchte. Du bist ja auch Business-Mentorin und du begleitest ja nicht nur Frauen in ihrer Selbstständigkeit, sondern auch andere Therapeuten, also auch aus anderen Gesundheitsberufen, kann ich das so sagen. Ja. Und was ist der häufigste Selbstbetrug, den du beim Thema finanzielle Unabhängigkeit beobachtest?
Dass viele einfach im absoluten Blindflug unterwegs sind. Dass viele überhaupt keinen blassen Schimmer haben über ihre ganz basalsten Dinge, nämlich Einnahmen und Ausgaben. Das heißt, was kommt monatlich einer und was rinnt aus? Das heißt, sie sind immer wieder verwundert, dass am Ende des Monats nichts mehr da ist oder dass das Monat zu lang ist, weil schon lang nichts mehr da ist. Ja? Und das sind jetzt Menschen, die nicht erst am Anfang ihrer beruflichen Karriere stehen, sondern Menschen, die in der Mitte ihres Lebens stehen, die keinen Notgroschen haben, die keine Reserven auf der Seite haben, die Konsumschulden haben. Und das hat uns ja Corona ganz deutlich gezeigt, wen es am meisten herbröselt hat. Das waren die Leute, die nicht zumindest 3 bis 6 Monate Notgroschen auf der Seite gehabt haben. Und das ist das, was mich immer frappiert, wo ich mir denke, Leute, schaut doch bitte mal auf eure Zahlen, weil das war, und ich gebe es da ganz offen zu, auch mein Thema, nachdem meine Trennung auch bedeutet hat, dass ich alles dann auch selber tun musste, weil wir ja auch Firmen miteinander hatten und mein Ex-Mann auch meine Firmen finanziell geleitet hat und die Geschäftsführung gemacht hat und auch die Buchhaltung und alles. Und ich das jahrelang abgeben konnte und mich auch nicht besonders für diese Zahl interessiert habe, weil ich habe einfach, ich war in meiner Zone of Genius, wenn ich draußen war und unterrichtet habe und gestrahlt und den Applaus einheimsen durfte für all das, was ich da geleistet habe draußen. Ich bin ja auch so gepolt, so ähnlich wie du, dass man halt einfach Liebe durch Leistung bekommt. Das ist mitgegeben in die Wiege und gleichzeitig auch Lob und Anerkennung ist so mein Grieving, ja, also da liebe ich. Und da aber dann zu sehen, hoppla, wenn du deine Zahl nicht wirklich kennst und einfach eine ganz solide Einnahmen-Ausgabenrechnung machst, Monat für Monat, nicht nur bei der Firma, sondern auch bei deinen privaten Ein- und Ausgaben, brauchst du dir nicht wundern, dass sich da nichts ansammelt. Und dass das Geld vielleicht auch bei Menschen, wo viel Geld reinkommt, wenn viel Geld ausgeht, ist am Ende des Monats auch nichts da. Ja? Und da kann ich natürlich auch nicht investieren. Und das Zweite ist, dass Menschen einfach unglaubliche Panik haben vor Investitionen, weil sie einfach keine Geldbildung haben. Weil wir haben es in der Schule nicht mitbekommen, wenn man es dann auch im Elternhaus nicht mitbekommt, weil, so wie bei mir, die sicherste Sparform das Sparbuch und der Bausparer sind, dann kannst du dir vorstellen, wie viel Reserve, dass man sich da aufbauen kann, ja. Also die finanzielle Bildung, die ich jetzt habe und die mich da solide dastehen lässt, die habe ich nur, weil ich sie mir selber geleistet habe, weil ich da viel Geld investiert habe in das Leck, was ich hatte, was die finanzielle Bildung anbelangt und weil ich es eben auch schmerzhaft miterleben musste. Und gleichzeitig schaue ich aber bei meinen Mentees ganz genau auf das hin, weil ich sehe ja, dass sie dann ins Hadern kommen, wenn es um Investitionen geht. Und da geht es um ganz einfache Sachen. Die Waschmaschine wird kaputt. Oh, ja, blöd jetzt, ja, weil wir
die
haben
800
jetzt,
Euro
die,
habe
genau,
nicht.
Die genau, die 800 Euro habe ich jetzt nicht, ja. Mhm. Oder da wäre jetzt eine Ausbildung oder da wäre jetzt eine Convention, fahren wir dorthin. Hm, ja, der Flug geht sich jetzt diesen Monat nicht mehr aus. What? Mhm. Ja, also wo ich mir denke, also da fängt es dann bei mir im System zum Rasseln an, weil man denkt, okay, da müssen wir jetzt aber wo ganz woanders beginnen, ja. Und da beginnen wir halt dann auch mit Glaubenssätzen, weil oft liegt es halt an Glaubenssätzen, wo der Hund begraben ist, ja. Weil wenn du halt lebst nach dem Motto, das letzte Hemd hat keine Taschen und jetzt leben wir und es ist wurscht, was danach ist. Ja, dann kommt natürlich Geld rein, aber es rinnt da gleich wieder raus. Und oder wenn du ein schlechtes Mindset hast über Menschen, die Vermögen haben, weil du dir denkst, die haben alle einen schlechten Charakter und die sind alle, weiß ich nicht, illegal unterwegs und betrügen, ja, dann willst du natürlich nicht zu so einer Person werden, weil dann bist du ja genau das, was du glaubst von Menschen, die Vermögen aufgebaut haben. Und für mich ist es auch ein Unterschied, ob wer reich ist oder vermögend, ja. Also reich ist einfach, wenn du einfach Geld hast, aber halt das Show-off, aber jetzt nichts Solides aufgebaut hast. Und vermögend ist halt wirklich, was Solides aufgebaut zu haben und da auch einen soliden Vermögensaufbau, so wie du ihn ja auch begleitest, und zu unterstützen, ja.
Meine Worte, ich lieb's. Jetzt muss ich gar nichts mehr dazu sagen. Ich möchte noch unbedingt zwei Fragen an dich stellen, nämlich, wenn du den größten Erfolgshebel nennen müsstest, und ich möchte ganz bewusst wieder auf Frauen zu sprechen kommen, was tun 20% der Frauen, die wirklich erfolgreich werden, was die anderen 80% nicht tun? Und ich meine jetzt hier nicht das Mindset,
kann ich dir ganz klar sagen,
sondern das ganz konkrete Verhalten.
Also das ganz ganz klar sehe ich es in der, vor allem jetzt Beispiel Gesundheitsbranche.
Schau, mir geht die ganz laut. Ja. Bei dieser Frage muss ich ganz ehrlich sagen.
Also wenn Frauen oder auch Männer es nicht schaffen, klar positioniert zu sein. Das heißt, wenn sie nicht wissen, wofür sie stehen und wenn du nicht klar weißt, okay, bei dir bekomme ich dieses Problem gelöst. Weil Verkauf ist ja nichts anderes, als ich bekomme Geld dafür, dass ich dein Problem löse. Das ist für mich mein Verständnis von Verkauf. Und wenn du nicht ganz konkret beantworten kannst in einem Satz, wofür du stehst, welches Problem du mir löst, dann hast du keine klare Positionierung. Und das unterscheidet Menschen von denen, die nur so dahin wursteln und nicht sich unterscheiden von Menschen, die wirklich klar positioniert sind.
Ich finde, das ist ein wunderbares Schlusswort. Und erlaubst du mir, dass ich das noch einmal ein bisschen für mich zusammenfasse?
Sehr gern.
Nicht nur für mich natürlich, sondern auch für meine Hörerinnen und Hörer. Iris, ich möchte zuerst einmal Danke sagen. Und man merkt wieder, wir könnten stundenlang reden. Ja, und wir sind diesbezüglich auf einer sehr gemeinsamen Wellenlänge. Und für mich geht es im Kern um drei Dinge aus diesem Gespräch. Es geht um die körperliche Stärke. Es geht um die wirtschaftliche Selbstständigkeit, vor allem um den Mut, Verantwortung für das eigene Leben zu übernehmen, ohne zu jammern und ohne einen anderen Schuldigen zu suchen. Freiheit entsteht selten zufällig. Sie entsteht aus Entscheidungen und aus Konsequenz und manchmal auch wirklich aus unbequemen Wahrheiten. Stimmst du mir dem zu in dieser Zusammenfassung?
Zu 100%.
Das freut mich sehr. Dann möchte ich noch sagen, lange Rede, kurzer Sinn. Ein starker Körper gibt Energie. Ein klarer Geist gibt Richtung. Und finanzielle Unabhängigkeit gibt etwas, das so oft unterschätzt wird. Nämlich die Freiheit, Entscheidungen selbst treffen zu können. Für sich, für seine Familie und vor allem für das eigene Leben. Selbstbestimmung beginnt nämlich dort, wo wir Verantwortung für unser Leben übernehmen. Und jetzt, meine liebe Hörerin, wie immer meine Frage an dich, wenn du gerade zuhörst. Wenn du ganz ehrlich auf dein Leben schaust, Kümmerst du dich genauso bewusst um deine finanzielle Zukunft wie um deine Gesundheit und dein Wohlbefinden? Oder ist genau dort vielleicht der nächste Schritt, den du gehen darfst? Ich danke dir wieder fürs Zuhören. Danke, Iris, dass du mir deine Zeit geschenkt hast. Danke für diese wunderbare, impulsive und ich liebe deine emotionale Art und Weise. Schön, dass du da warst. Und an dich, liebe Hörerin, wenn dir diese Episode von Lange Rede, kurzer Sinn gefallen hat, dann freut es mich unheimlich, wenn du sie teilst und genau an die eine Person weiterschickst, die diese Episode mit Dr. Iris Fleumeier unbedingt hören sollte. Schön, dass du dabei bist und bis zum nächsten Mal.
Ab jetzt treffen wir uns jeden Dienstag wöchentlich bei Lange Rede, kurzer Sinn, Leben, Leute und Liquidität. Ich freue mich auf dich.